Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Alter weißer Mann von Simon Verhoeven. Dieser Film ist eine Überraschung, denn sieht man sich das Plakat an oder den Trailer, könnte man glauben, dass nun hier die Anti-Woken-Thesen von Thomas Gottschalk verfilmt werden, dass wir am Ende in einer großen Dieter-Nuhr-Sendung im Kino sitzen. Aber keineswegs ist dieser Film so. Er macht es sich nicht einfach. Zugleich aber ist dieser Film als Phänomen auch deshalb interessant, weil wir hier, wenn man so möchte, das Ende der Aufklärung beobachten können. Zumindest, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es doch eigentlich darum geht, argumentativ Recht zu bekommen. Dies aber im Film gar nicht darum geht, obwohl wir es mit einem Konversationsstück zu tun haben, in dem also sehr viel geredet wird. Aber wo endet die rationale Argumentation? Wo beginnen die Gefühle? Das müssen wir uns fragen. Dabei sollten wir nicht ignorieren, dass dieser Film auch einige dramaturgische Schwächen hat. Und das liegt vor allem an diesem Drang des deutschen Films, immer wieder klamaukige Szenen zu produzieren. Etwa wenn hier Jan-Josef Liefers als Protagonist zu seiner Tochter nach Berlin reist, dort einen katastrophalen Partyabend erlebt und dann barfuß irgendwie zurück nach Hause muss und man sich fragt, warum nimmt er nicht einfach einen Mietwagen? Aber sei es drum, neben solchen dramaturgischen Unsinnigkeiten hat dieser Film durchaus Stärken und er ist ganz gewiss ein Spiegelbild des deutschen Diskurses. Und irgendwann fragt man sich natürlich, jetzt haben wir jeden Genderwitz einmal gehört, was kommt als nächstes? Aber doch kommen wir nie dort an, wo uns ein Til Schweiger hinführen würde. Dieser Film hat ein Ziel. Er möchte ein Versöhnungsangebot uns liefern. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der von Jan-Josef Liefers gespielte Heinz Hellmich. Er ist der Angehörige der Mittelklasse. Das, was man so Mittelklasse nennt, denn in Wahrheit wird er wohl ein Einkommen haben, das ihn zu den oberen 20 oder sogar oberen 10% zählen lässt. Er ist immer noch auf der Suche nach dem kleinen Glück, das er aber auch darin gefunden hat, dass er 3 Kinder hat, verheiratet ist, ein Eigenheim besitzt. Er hat ein Selbstbewusstsein, das aber immer wieder jetzt angekratzt wird von den modernen Zeiten, in denen er sich nicht so zurechtfindet, wie er das früher einmal tat. Und das sorgt für gewisse Frustrationen. Er ist auch gebeutelt deshalb, weil das Alter an ihm nagt und weil vielleicht doch einige Vorstellungen, die man vom Leben hatten, nicht Realität geworden sind. Mit großer Sensibilität ist dieser Charakter gezeichnet. Zugleich aber versucht der Film, ein Gesellschaftspanorama aufzutun. Da ist die Kollegin mit türkischem Migrationshintergrund, die mit der woken Sprechweise wenig anfangen kann. Die Karrierefrau ist da mit asiatischem Migrationshintergrund. Der Sohn, der sich über seine sexuelle Identität noch nicht im Klaren ist. Da sind non-binäre Party-People aus Berlin. Da ist der sture Großvater, der eigentlich aber links ist. Der Selbstoptimierer taucht auf, der sich aber in einer Sinnkrise befindet. Da ist die Ehefrau, deren Care-Arbeit zu wenig Anerkennung findet. Der schwarze Freund der Tochter sitzt mit am Tisch, der alles viel lockerer sieht als seine weiße Freundin. Und immer wieder führt alles zurück auf Heinz Hellmich, der irgendwie versucht, das Ganze zu koordinieren, der sich zurechtzufinden sucht in der Arbeitswelt und in der Familienwelt. Jan-Josef Liefers spielt das sehr nuanciert. Ein Mann Mitte 50 mit Eigenheim und bald sogar Solarpanels auf dem Dach, der noch nicht zum alten Eisen gehören will, der gern noch eine Stufe auf der Karriereleiter nehmen möchte, aber mit Sprachdirektiven seiner Vorgesetzten und auch der KI-Transformation des Unternehmens hadert. Das ist eine Konstellation, in der sich sehr viele Menschen befinden, die zwar ein bisschen Karriere gemacht haben, die aber doch noch nicht so weit sind, dass sie völlig befreit nun sich zurücklehnen können, sondern sie müssen den Anforderungen der modernen Wirtschaft noch irgendwie Genüge tun. Sie müssen sich anpassen und irgendwann wird das Anpassen immer schwieriger. Obwohl Heinz Hellmich in einer leitenden Position arbeitet, ist er nicht der Chef. Über ihm ist einer, der das Sagen hat. Und auch dieser wiederum hat eine Konzernspitze, die im Hintergrund bleibt, über sich. Die Nöte und Ängste werden hier aufgegriffen, aber es geht natürlich auch im Ganzen darum, wie kann sich eine Gesellschaft verständigen, wo so unterschiedliche Ansichten vorherrschend sind. Um der Unternehmensführung zu beweisen, dass er kein alter weißer Mann ist, lädt Hellmich seine Vorgesetzten zu sich nach Hause zum Abendessen ein. Damit dann auch für entsprechend Diversity gesorgt ist, das ist dem Unternehmen neuerdings wichtig, sollen auch nicht weiße und möglichst nicht heteronormative Gäste am Tisch Platz nehmen. Es droht der Kulturkampf im Wohnzimmer. Mit Heinz Hellmich machen wir eine regelrechte Odyssee durch die Arbeits- und Familienwelt durch. Dabei bemüht sich der Film um Realismus. Er zeigt tatsächlich einmal die Lebenswirklichkeit eines solchen Menschen. Es ist nicht wie in den Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer Filmen, dass dort Leute nur halbtags arbeiten und dann aber trotzdem auf 400 Quadratmeter wohnen und drei Autos vor der Tür haben, sondern hier sieht man auch die kleineren oder größeren existenziellen Nöten, die auch ein solches Bürgertum hat. In seinem Film Willkommen bei den Hartmanns hat Simon Verhoeven schon versucht, die Willkommenskultur abzubilden und hat dabei allerdings den Fehler gemacht, sich auf einen Idealflüchtling quasi zu konzentrieren, der engelsgleich in eine Familie, in eine bürgerliche Familie kommt, dort von allen geliebt wird, auch deshalb, weil er die familiären Probleme wieder kitten kann und zugleich der Repräsentant ist eines vorbildlichen Menschen, wie man sich ihn nur vorstellen kann. Dass dadurch natürlich sehr viele Konflikte, die eigentlich da sind, überdeckt werden, ist logisch und man macht es sich damit relativ einfach und geht auch damit weg von einer universalistischen Ansicht, dass man sagt, man hilft Menschen, weil sie Menschen sind, sondern das läuft dann sehr stark darauf hinaus, dass man gerade nur den Menschen hilft, die auch engelsgleich einem vorkommen. Das wiederholt sich hier in gewisser Weise zum Beispiel dann, wenn am Abendtisch auch ein Flüchtling Platz nimmt, der als Fahrradkurier jobbt und zugleich perfekt auf dem Klavier eine Sonate von Rachmaninow spielen kann. Und alle sind begeistert, sind hingerissen. Es ist auch so, dass bei dieser Abendgesellschaft einer doch ausgeschlossen wird aus dieser großen Integration. Und zwar ist das Hellmichs Chef Dr. Steinhofer, der zum Sündenbock erklärt wird. Aber dazu kommen wir noch. Die Frage ist also, wenn so verschiedene Positionen aufeinandertreffen, verschiedene Ansichten über wie Sprache einzusetzen ist, wie Antidiskriminierung aussehen sollte, wie diese sich verständigen. Klar ist hier schon mal von Anfang an, dass krass diskriminierende Begriffe von all den Figuren, die im Film vorkommen, nicht gebraucht werden. Es geht hier also nicht um Rassisten, die auf migrantisierte Menschen treffen oder so etwas. Das ist eine sehr gute Entscheidung, denn es geht ja eigentlich darum zu sagen, wie kann eigentlich eine Gesellschaft, die nicht schon ganz ins Extrem abgedriftet ist, miteinander kommunizieren. Wenn wir uns diese Szenerie jetzt so vorstellen, dass Jürgen Habermas der Regisseur wäre, dann würde das so aussehen, dass alle vernünftig Argumente austauschen würden und dann würde man aufgrund eines großen Erkenntnisinteresses und aufgrund des Einsatzes von Vernunft auf eine höhere Ebene gelangen und dann könnte man so etwas wie einen Kompromiss schließen. Dies ist hier allerdings nicht der Fall und insofern ist der Film eine Absage an diesen aufklärerischen Diskurs, den Habermas ja von Kant quasi ableitet. Die Konflikte werden nämlich in diesem Film nicht rational gelöst. Es geht vielmehr um eine Emotionspolitik. Und wenn wir uns Wahlkämpfe ansehen, dann wissen wir ja, dass es dann nicht das rationale Argument ist, das am Ende wahlentscheidend ist, sondern es ist ein Spiel mit den Emotionen, dieses Spiel ist entscheidend, wer gewinnt dieses Spiel. Der rational entscheidende Wähler ist eine Illusion, die man sich vielleicht für Sonntagsreden in der Paulskirche aufheben kann. Das ist allerdings nicht die Realität. Insofern ist dies hier tatsächlich ein sehr realistischer Film. Man mag das bedauern, aber das ist die Wirklichkeit. Simon Verhoeven ist ein wahrhaft realistischer Blick auf die deutsche Gesellschaft gelungen. Dabei muss ungeklärt bleiben, ob dies eine Analyse oder bloß die Abbildung der bestehenden Ordnung sein will. Es gibt Minimalirritationen. Diese finden statt, aber letztendlich kann man das Kino schon so verlassen, wie man hineingegangen ist. Vielleicht werden wir ein bisschen beseelt hinausgehen, denn am Ende so läuft dieser Konflikt natürlich, darauf läuft der Konflikt hinaus, werden sich alle umarmen. Aber möglicherweise ist diese Gelassenheit nicht von Dauer, wenn der nächste Kulturkampf droht. Denn es ist ja ein Problem, wenn wir alles auf der emotionalen Ebene versuchen zu lösen. Das geht, wenn man nett und verständig ist und wenn alle anderen auch nett und verständig sind. Das Problem bei einer solchen Konfliktlösung ist aber, die auf einer zwischenmenschlichen Gefühlsebene nur vollzogen wird, dass wir den meisten Menschen ja direkt gar nicht begegnen können. Diese Konstruktion dort am Wohnzimmertisch ist eine, die nur sehr selten stattfindet. Männer, Frauen, Flüchtlinge, Feministen, Homosexuelle etc. lernen wir zwar mitunter als Individuen kennen, aber in der Mehrzahl bleiben sie stets abstrakt und müssen abstrakt bleiben. Wir können nicht jedem Menschen einmal begegnen und ihm die Hand schütteln. Das heißt, eine emotionale Nähe kann ich zu diesen abstrakten Großgruppen nicht aufbringen, weil sie anonym bleiben. Und die Gefahr liegt, wenn man zu sehr auf Emotionalisierung setzt, nun darin, dass diese Emotionalisierung jederzeit in eine andere Richtung gehen kann. So kann man beispielsweise aus einem solchen Film wie Alter Weißer Mann hinaustreten, hat dieses wohlige Gefühl von Umarmung und Gemeinschaft mitbekommen, sieht dann aber plötzlich eine Messerattacke geschildert in der Bildzeitung, eine andere Emotionalisierung findet statt und sofort ruft man mit allen zusammen aus, dass Migration ein großes Problem für Deutschland ist. Genau das ist das Problem, wenn man nicht auf eine abstrakte Ebene gehen kann, sondern immer nur von Gefühlen getriggert wird. Ja, es begegnen sich nur Menschen, wenn sich Menschen begegnen. Und das ist etwas, was ein Konversationsstück wie dieses sehr gut herausarbeiten kann. Die Vernunft aber allein ermöglicht es, auch in der Abstraktion auf Diskriminierung zu verzichten. Der Universalismus von Immanuel Kant bis Omri Böhm ist primär ein Denkender. Denn dieser denkt Folgendes. Alle Migranten sind Menschen. Menschen haben Menschenrechte, die stehen ihnen zu. Jeder Mensch muss wie ein Mensch behandelt werden. Das ist egal, ob es eine Messerattacke gibt oder ob jemand auf dem Klavier gut Rachmaninow spielen kann. Etwas, was gilt. Das ist aber nur abstrakt zu begreifen. Das ist über zwischenmenschliche Gefühle nur ad hoc mal herstellbar, kann aber sofort wieder verschwinden oder sich ins Gegenteil verkehren. Dem Denken aber erteilt der Film eine Absage. Und er bildet damit wirklich das ab, was wir in aktuellen Diskursen laufend erleben können. Wenn eine Figur ihr Gegenüber durch eine Aussage verletzt, dann wird durch die direkte Reaktion des Verletzten, durch Mimik und Gestik dem Ausdruck verliehen. Das ist bei Verhöfen auch wunderbar getimt. Es kommt auf Millisekunden an, in denen man dann reagieren muss, sich entschuldigen muss. Menschliche Kommunikation funktioniert ganz häufig so. Jedoch bleibt es auf der Gefühlsebene. Die rationale Argumentation endet und die Umarmung beginnt zu sprechen. Zwar laufen die Dialoge meist auf ein Ping-Pong hinaus von mehr oder weniger sinnvollen Argumenten, wenn etwa eine Befürworterin der Gendersprache mit einem Gegner diskutiert, aber diese Kommunikation wird im Film entweder jäh durch ein Ereignis unterbrochen, zum Beispiel klingelt jemand an der Tür, oder ein Themenwechsel führt zu einem neuen Konfliktherd. Somit wird eine Position allenfalls einmal leicht korrigiert, wenn etwa die Tochter verbessert wird, die behauptet, der Begriff Schwarzarbeit sei rassistisch, die Mutter dies aber verneint und die Tochter darauf hinweist, dass die etymologische Bedeutung eine andere ist. Sonst aber werden unterschiedliche Positionen nie argumentativ ausgehandelt. Man kommt nicht zu einer höheren Erkenntnis. Nicht das stärkere Argument obsiegt, wie es von Kant bis Jürgen Habermas gewünscht ist. Die Emotionen haben am Ende recht. Und zwar jene, das ist entscheidend, die empathisch sind. Weil die Enkelin ihren Opa mag und der Opa seine Enkelin, wird die Spaltung gekittet. Das ist, man muss es noch einmal dazu sagen, die Realität. Aber dieser Frieden bleibt natürlich trügerisch, gerade wenn man in die Abstraktion geht. Wir erinnern uns an das Jahr 2015, als auch das Privatfernsehen und die Springerpresse bereit waren, eine Willkommenskultur gut zu heißen. Ändern dann aber die Kapitalfraktionen ihre Meinung und migrationsfeindliche Ansätze sind plötzlich das, was man pusht, ändert sich auch sofort die Stimmung. Deshalb auch, weil sie nur emotional getrieben war. Bleiben wir bei dem Gefühl. Das Gefühl ist etwas, was den Menschen ausmacht. Heinz Hellmich ist ein Mensch mit allen Stärken und Schwächen und er hadert damit, dass nun eine künstliche Intelligenz als Akteur in dem Unternehmen, in dem Telekommunikationsunternehmen, für das er arbeitet, eingesetzt wird. Diese KI kommt ganz harmlos daher. Wir sehen einen Smiley, der überall auf Bildschirmen auftaucht und dann etwas mitzuteilen hat. Zum Beispiel auch, dass Hellmichs geschätzte Kollegin entlassen werden soll aus Rationalisierungsgründen. Und hier zeigt sich dann die positive Seite der menschlichen Gefühle, dass er sich dafür einsetzt, dass seine Kollegin nicht entlassen wird. Jedoch sollten wir uns nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass es ja die Logik des Kapitals ist, die Menschen entlässt. Es ist nicht der KI-Assistent. Die Darstellung eines KI-Assistenten als neuem Akteur in einem Unternehmen, der alle menschlichen Akteure unter Druck setzt, ist sehr gelungen. Das muss man hier ganz deutlich unterstreichen. Denn wir sehen auch, wie andere Kollegen von Hellmich sich versuchen, dem anzupassen und sich das schön zu reden. Und dann jeder kennt solche Gespräche. Man hört sie immer mal wieder mit irgendwo im ICE oder sonst wo, wo Leute, die durchaus in leitenden Positionen sind, plötzlich mit einer neuen Software konfrontiert sind, plötzlich mit irgendwelchen neuen Direktiven leben müssen von oben und dann aber bereit sind, dass sich noch irgendwie schön zu reden, zu sagen, ah ja, es ist ja auch mal interessant, noch mal so eine neue Herausforderung. Bin zwar schon 59 Jahre alt, aber jetzt will ich es auch noch mal wissen, habe mir extra mal ein iPad gekauft. Man kennt diese Art der Reden und spürt zugleich bei diesen Gesprächen die bloße Angst. Und diese Angst zeigt der Film uns sehr deutlich. Aber noch einmal, es ist nicht die KI-Assistenz, die das Problem ist, sondern man sollte den Kapitalismus in den Blick nehmen. Verlogen ist deshalb auch, dass Helmichs Vorgesetzter Dr. Steinhofer, hervorragend gespielt von Michael Mertens, am Ende von der Abendgesellschaft ausgeschlossen wird. Alle sind sich einig, dieser Mann hat hier nichts mehr zu suchen, er muss raus. Steinhofer selbst ist zwar Helmichs Chef, aber er ist nicht der Kapitaleigner des Telekommunikationsunternehmens. Die Konzernstrukturen bleiben verworren, sie bleiben unsichtbar. Steinhofer wird als leicht cholerischer Opportunist dargestellt, ohne irgendwelche Ideale. In Wahrheit aber verkörpert er damit ausgezeichnet die Logik des Kapitals. Wenn man mit woken Kampagnen den Profit steigern kann, dann tut man das. Wenn man umgekehrt mit rechten Kampagnen profitabler wird, wird man auch das tun. Dr. Steinhofer ist zynisch, weil der Kapitalismus zynisch ist. Er schert sich nicht um irgendwelche Werte jenseits des Tauschwerts. Die Komödie liefert damit typische bürgerliche Kapitalismuskritik, die sich in erster Linie einen schlanken Fuß machen will. Man muss zwar selbst seine Arbeitskraft verkaufen, konkurriert unaufhörlich und unerbittlich mit den Kollegen oder spekuliert wie Heinz Helmich zur Statusabsicherung ein bisschen an der Börse. Man stellt dieses System nie als solches in Frage. Es genügt, dass man sich als der Gute vorkommt. Helmich glaubt ein bisschen mehr Moral zu haben als Dr. Steinhofer. Und vermutlich hat er recht damit. Nur führt das genau zu dem, was wir in der medialen Öffentlichkeit immer wieder beobachten können. So entlädt sich manchmal Hass auf dekadente Manager, aber nie wird die Kapitalseite in den Blick genommen, wird der Kapitalismus als solcher kritisiert. Die bürgerliche Familie wird hier zu einem Rückzugsort verklärt, wobei sie ja eigentlich die Reproduktionsstätte dessen ist, wovon man sich zurückziehen will. Alter weißer Mann ist ein differenzierter Film. Differenzierter als Til Schweiger Komödien es sind. Und dieser Film ist auch intelligenter als die Bild-Zeitung oder die CDU. Das Versöhnungsangebot, das hier gemacht wird, ist sicherlich gut gemeint. Aber es verdeckt natürlich die wahren Spaltungen in der Gesellschaft. Diese sind übrigens nicht durch Kulturkämpfe entstanden, sondern durch das Kapital, das mal woke und mal broke und mal beides ist. Insofern schauen wir nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.